Ja, wir haben mit dem Johannesevangelium angefangen und wollen dort heute weitermachen. Aber kurzer Rückblick, wir hatten die Frage gestellt, warum gibt es das Johannesevangelium überhaupt? Warum hat Gott das Johannesevangelium in die Bibel, in sein Wort gestellt und uns überliefert? Darüber sich auf die Frage gekommen, warum gibt es überhaupt 4 Evangelien? Und da haben wir gesehen, es gibt diese 4 Evangelien aufgrund des juristischen Verständnisses, dass eine Sache, die bezeugt werden sollte, ein juristisch gültiges Zeugnis mindestens von 2 oder 3 Zeugen gegeben werden musste. Das nicht ausreicht, wenn einer sagt, dass das ist geschehen, ich bezeuge das, sondern mindestens 2, und dass diese 4 Evangelium, 2 Jünger, 2 Mitarbeiter, 2 mal 2 ein vollkommenes Zeugnis ist, vollkommen glaubwürdig überliefert, diese wichtigen Dinge, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Ein weiterer Grund, warum es 4 Evangelien gibt, wir haben das auch heute Morgen schon gesehen, wissen, jedes der 4 Evangelien betont Jesus Christus einer besonderen Eigenschaft, ein besonderes Wesensmerkmal oder eine, ja. Das Matthäus-Evangelium betont Jesus als den König, das Markus-Evangelium Jesus als den Diener, das Lukas-Evangelium betont Jesus als den Menschen. Und das Johannes-Evangelium betont Jesus als den Sohn Gottes. Wir haben also schon damit eine Teilantwort auf die Frage, warum Gott uns nun genau das Johannes-Evangelium gibt, nämlich um Jesus Christus als den Sohn Gottes zu offenbaren. Das ist aber nicht der einzige Grund, sondern wir haben noch einen weiteren gesehen, nämlich dass Johannes dieses Evangelium schreibt, 30 Jahre danach, nach den anderen Evangelien, die waren schon geschrieben, mit dem besonderen Grund, um alle Welt zum Leben durch den Glauben an Jesus Christus zu führen. Das war die Absicht, deswegen hat Johannes dieses Evangelium geschrieben und deswegen hat Gott uns das auch überliefert. Stell dir vor, oder ja, vielleicht geht es dir so, dass du einen deiner Angehörigen oder sonst jemanden, den du liebst, keine Anzeichen siehst, du weißt, er ist von Gott getrennt, er geht nach seinem Tod ewig verloren. Du möchtest aber, dass er ewig liebt, dass er ewige Gemeinschaft mit Gott hat. Was musst du tun, was kannst du überhaupt tun, um ihm dabei zu helfen? Wahrscheinlich, ja, wir sind gerade bei Johannes, ich lese jetzt Johannes 20, Vers 31, wo es heißt, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Vielleicht hast du den Vers auswendig gelernt, und er stimmt auch, er ist die Wahrheit. Und damit fasst Johannes die vorangegangenen 20 Kapitel zusammen. Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes und durch den Glauben Leben haben in ihm. Mit diesem Leben ist nicht das ewige Leben gemeint. Wir sagen das oft. Ewig lieben tun wir alle, ob wir nun mit Gott versöhnt sind oder nicht. Mit diesem Leben ist das Leben im Sinne von Gemeinschaft, ewiger Gemeinschaft mit Gott gemeint. Entweder wir haben ewige Gemeinschaft mit Gott oder wir haben ewige Trennung von Gott. Ewig lieben im Sinne von zeitlich ewig tun wir sowieso. Aber dieser Vers ist, finde ich zumindest, nicht konkret genug. Wir wollen heute Morgen die Frage stellen, was konkret muss ich tun, kann ich tun, um jemand Christus zu führen, was muss er hören und was muss er selber tun, um dieses Leben, diese ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Also nicht allgemein, allein dieses Glauben, das sagen viele, aber jetzt wollen wir gucken konkret. Und dafür wollen wir uns das Johannesevangelium angucken. Das beschreibt Johannes ziemlich genau, ziemlich detailliert, ziemlich konkret. Und dafür wollen wir jetzt das Johannesevangelium betrachten. Wir fangen an, Johannes 1, Vers 1. Was heißt es?
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Im Anfang, das erinnert natürlich an das erste Buch Mose, das fängt auch an im Anfang. Jetzt hier, am Anfang war das Wort, Vers 1, ein gewichtiger Vers, man könnte lange darüber sprechen, aber was ist damit gemeint? Können wir das ganz sicher wissen? Und ich möchte dazu Offenbarung 19, Vers 13 zitieren oder uns zu Augen führen, wo Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und sich dann offenbart und dort steht.
Und er, Jesus Christus, und sein Name heißt das Wort Gottes.
Das Wort Gottes, die Langform, Kurzform Wort, ist ein Name, wir können sagen, ein Codename von Jesus Christus. Damit könnten wir, wenn wir das einsetzen in 1. Johannes, in Johannes 1, kommen wir zu folgendem.
Im Anfang war Jesus, und Jesus war bei Gott, und Jesus war Gott. Alles ist durch Jesus entstanden. In Jesus war das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht gewusst.
Johannes weiß, um die Gottheit Jesus ist ja alles drin. Jesus ist Gott, Jesus war bei Gott. Gott ist nicht nur einer, obwohl der eine einer ist. Er ist in drei Personen, er weiß um die Trinität. Das fühlt sich jetzt hier in dem Moment noch nicht wirklich aus, aber er weiß darum. Und er betont, dass Jesus Gott ist und von Anfang an alles geschaffen hat. Damit macht er die Machtstellung und seine Größe klar. Jesus ist das Leben und er ist auch das Licht. Er leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis, die Welt, begreift es nicht. Der Römerbrief sagt ähnliches, der sagt es konkret so, Römer 1, Vers 20.
Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, mit der Erschaffung der Welt an den Werken des Nachdenkens wahrgenommen, sodass sie keine Entscheidung hatten.
Entschuldigung haben. Die Menschen könnten an der Schöpfung ableiten, dass es einen Schöpfer gibt, der mit Plan diese Schöpfung gemacht hat und dass er es gut mit ihnen meint. Denn die wesentlichen Komponenten dieser Schöpfung sind nicht nur darauf bedacht, dass ein Leben hier auf der Erde möglich ist, sondern auch, dass ein gutes, abwechslungsreiches, interessantes Leben hier auf der Erde stattfinden kann. Ja, Gott hätte auch die Erde ein bisschen neigen können, dass es keine Jahreszeiten gibt, dass immer alles gleich ist. Aber er hat es so, ist ein Beispiel, er hat es so gemacht, das ist kreativ, das ist abwechslungsreich, das ist schön für uns Menschen ist. Aber die Menschen haben es nicht begriffen. Und damit könnten wir Vers 5, wie wir eben gelesen haben, wie folgt formulieren.
Und Jesus leuchtet durch die Schöpfung der Welt, aber die Welt hat es nicht begriffen.
Die Menschen könnten durch Nachdenken erkennen, dass es Gott gibt und dass er es gut mit ihnen meint. Sie können Jesus allein an der Schöpfung erkennen, aber die Masse der Menschen um uns herum tut es nicht. Ganz nüchtern hier, sie haben es nicht begriffen. Durch die Schöpfung, wir sind sogar heute in einer Zeit, wo seit einigen Jahrzehnten die Menschen, weil sie Gott gar nicht mehr akzeptieren wollen, sagen, die Welt ist nicht geschaffen worden durch einen Schöpfer, der Autorität hätte, sondern sie ist einfach so entstanden, aus dem Nichts, durch ein Knall, warum auch immer. Es gibt da Theorien und die Schöpfung wird ja weitestgehend geleugnet. Das war zur Zeit von Johannes natürlich nicht so, auch wenn die Idee schon in der Welt war, aber nicht so verbreitet. Aber, und unabhängig davon, wie es zur Zeit Johannes war, der zweite Teil des Verses, dass die Welt es nicht begriffen hat, der stimmt damals wie heute in vollem Umfang. Heute sind vielleicht ein paar mehr Theorien verbreitet als damals, aber die Summe ist immer noch die gleiche. Die Menschen begreifen nicht, dass Jesus das Licht, das Leben ist und dass sie, dass Gott es gut mit ihnen meint. Wie können wir dieses Problem lösen? Wie können wir den Menschen, die wir lieben, bei uns herum, wie können wir ihnen begreiflich machen, dass Gott da ist, dass er es gut mit ihnen meint? Wie löst Gott das Problem? Johannes 1, Vers 14 lesen wir.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Das Wort, haben wir schon gesehen, ist Jesus. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Das ist mit Fleisch gemeint. In Vers 18 lesen wir es etwas klarer vielleicht.
Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat auch das über ihn gegeben.
Gott ist nicht sichtbar. Deswegen können die Menschen ihn ablehnen. Gott ist aber in Jesus Christus Mensch geworden und hat als Mensch hier auf der Erde gelebt, damit die Menschen ihn sehen. Sehen, wie er handelt. Und darüber ihn verstehen und Aufschluss über ihn bekommen. Und an der Person Jesus Christus, daran, dass wir Gott in ihm erkennen, in Jesus Christus als Mensch, teilt sich unsere ewige Existenz in ewig leben wir alle. Und das sehen wir in Vers 11 und 12.
Und sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Jesus Christus wurde Mensch. Er kam auf diese Erde. Er kam in sein Eigentum. Die Erde gehört ihm. Er hat sie geschaffen. Und die Seine, die Menschen, die er geschaffen hat, nahmen ihn nicht auf. Die meisten Menschen haben Jesus Christus als Gott abgelehnt, haben ihn verworfen, ihn ans Kreuz genagelt. Aber es gibt die Möglichkeit, ihn aufzunehmen und mit Gott, dem Vater, versöhnt zu werden. Man hat die Möglichkeit, Jesus abzulehnen, das ist der Grundzustand, oder Jesus anzunehmen, um mit Gott versöhnt zu werden, ewig Kind Gottes zu werden, eine Bezeichnung dafür, Gemeinschaft mit Gott zu haben, juristisch adoptiert zu werden, aufgenommen zu werden, Kind Gottes zu werden, Gemeinschaft mit Gott zu haben für alle Ewigkeit. Das sind die großen Linien, die wir im Johannesevangelium ganz am Anfang mitgeteilt bekommen. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, damit die Menschen ihn begreifen. Gut, jetzt sehen wir weiter, wie Gott das im Einzelnen macht.
Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht.
Ich kriege mir mitgeteilt, dass Johannes, der Täufer, Jesus voranging. Er war nicht das Licht, er war nicht das Leben, er war nicht der angekündigte Messias, er war nicht Gott, aber er sollte Zeugnis geben von dem, der kommt, von Jesus, von den Gesalbten, von dem Licht, wie es hier heißt, von dem Leben, wie wir eben gelesen haben. Wir wissen, juristisch ist das Zeugnis von einem nicht ausreichend, es braucht das Zeugnis von mehreren, mindestens zwei. Wenn Jesus nun sagt, Zeichen und Wunder tut und sagt, ich bin Gottes Sohn, reicht das nicht. Er braucht ein zweites Zeugnis, einen zweiten. Johannes ist als dieses zweite Johannes der Täufer ein zweites Zeugnis gegeben. Wie der Gart sagt, Jesus auch noch, wenn ich es selber sage, es reicht es auch nicht. Gott, der Vater, hat es vom Himmel aus bestätigt und man kann es an den Bergen sehen. Also ein drei- oder mehrfaches Zeugnis, aber das ist zum Vorgriff. Zunächst mal Johannes der Täufer als Zeugnis für Jesus. Er sollte Zeugnis geben dem Licht, was in die Welt kommen soll. Johannes tritt nun auf und viele Menschen hören auf ihn. Nicht nur Dutzende, nicht nur Hunderte, sondern Tausende hören auf die Botschaft, die Johannes der Täufer verkündigt. Was macht man? Oder was denkt die Führung dieses Landes, des Landes Israels damals? Da rennt alle rum, der sagt, der Messias kommt, ist als Sünder, und Tausende folgen ihm nach. Tausende stellen sich unter seine Lehre. Tausende lassen sich taufen, um zu bekunden, wir glauben daran, was er sagt. Die religiösen Führer, im Johannesevangelium die Juden genannt, schicken hin und was nachfragen, was ist eigentlich da los? Das geht so nicht weiter. Sie schicken eine Delegation hin zu Johannes dem Täufer und fragen ihn, bist du der Gesalbte, von dem du redest? Gesalbte, griechisch Christus, hebräisch Messias. Bist du der Messias? Die Antwort von Johannes, nein, bin ich nicht. Fragen weiter, bist du Elia, der besondere Prophet, der Prophet aus dem Alten Testament, wo in besonderer Weise, außergewöhnlicher Weise Zeichen und Wunder geschehen sind? Johannes sagt, nein, auch der bin ich nicht. Sie fragen weiter, bist du der Prophet? Das ist ein Spezialwort, was in 5. Mose 8, Vers 18 angekündigt wird, wo Mose sagt, einen Propheten wie mich wird Gott senden. Eigentlich auch ein Bild oder eine Ankündigung des Messias, diese Bezeichnung Prophet. Bist du der Prophet? Fragen sie. Und Johannes sagt, nein. Logische Konsequenz, sie denken, wer bist du dann? Und was sagt Johannes darauf, Vers 23?
Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt.
Johannes ist weder der Gesalbte, noch Elia, noch der Prophet, und er bringt hier etwas, was Jesaja gut 600 Jahre vorher gesagt hat, die Stimme eines Rufenden, eben den Weg des Herrn. Er sagt, das ist er. Okay, was schließen wir daraus? Was würden wir denken an der Stelle dieser Delegation, die ihn fragt, wer bist du? Die richtige Antwort ist das nicht. Ja, sie würden. Und deswegen, Vers 25.
Sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet?
Sie finden keine wirkliche Antwort und fragen, warum machst du das? Warum trittst du öffentlich auf? Warum taufst du Johannes der Täufer? Warum gehst du hier durch die Gegend und taufst Leute? Und das, was Johannes daraufhin antwortet, ist in Johannes-Evangelium nicht die Antwort, die wir suchen, nicht so klar. Ich habe hier jetzt mal Markus 1, Vers 4 genommen, um uns das vor Augen zu führen. Und da heißt es,
sogar Johannes in der Wüste taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.
Johannes taufte zur Buße. Hier steht, wenn wir genau lesen, nicht ertauft zur Vergebung der Sünden, sondern die Taufe der Buße führte zur Vergebung der Sünden. Hat die Taufe des Johannes Sünden vergeben? Hat die eine Taufe Sünden vergeben? Auch wenn das gelehrt wird, die Bibel sagt es eindeutig nicht. Keine Taufe vergibt Sünden. Weder die Taufe des Johannes noch irgendeine andere Taufe vergibt Sünden, kann jemals Sünden vergeben. Aber die Taufe des Johannes, die Taufe der Buße, führt in der Folge zur Sündenvergebung. Oder genauer gesagt, sie kann zur Sündenvergebung führen. Johannes taufte zur Buße. Buße heißt im eigentlichen Wort Sinnesänderung, Umdenken. Das heißt, ich habe als Mensch folge ich ja Dingen, die andere mir ziehen. Ich folge vielleicht meinen eigenen Vorstellungen, ich folge bestimmten Dingen. Gott sagt, ihr müsst Buße tun, ihr müsst meinen Maßstab anerkennen. Umdenken, umkehren in eurem Denken, der Ausrichtung, was ihr tut. Das ist mit Buße gemeint. Buße heißt, Gottes Maßstab anerkennen. Das, was Gott sagt, was Gott von meinem Leben will, von mir als Mensch. Und das ist das, was Johannes erklärt, was er predigt. Und in Lukas 7, Vers 29 lesen wir dann Folgendes.
Sie gaben Gott recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht für den taufen ließen.
Mit der Taufe bringen die Leute, die sich auf Johannes, also von Johannes taufen lassen, zum Ausdruck, dass sie Gottes Maßstab anerkennen. Und da wird Gott Recht geben, so wird es hier formuliert. Mit der Taufe bringt man zum Ausdruck, ich stelle mich unter die Lehre, ich stimme der Lehre zu, die jemand unter die, der diese Taufe vollzieht, verkündigt. Diejenigen, die nun den Maßstab Gottes für ihr Leben persönlich angenommen haben, nicht nur allgemein, dass sie gesagt haben, Gott ist Chef, der kann machen, was er will, okay, sondern konkret und persönlich für ihr Leben, die den Maßstab Gottes für ihr Leben angenommen haben, bekunden das nach außen in der Taufe des Johannes, in der Taufe der Buße. Ich habe den Maßstab angenommen. Aber nicht alle tun das. Es gibt welche, die es nicht tun. Wem schaden sie damit, dass sie Gottes Maßstab nicht anerkennen? Was tun die Menschen, die sagen, ach Gott, ist mir egal. Ich bin schon gut. Ich bin immerhin besser als mein Nachbarn oder als der. Ich genüge schon. Schaden sie damit Gott? Nein, das, was wir hier lesen, ist, dass sie den Ratschluss Gottes verwarfen, die Maßstäbe Gottes nicht anerkennen. Wen schaden sie damit? Sich selbst. Sich selbst zum Schaden. Wenn wir in unserem Leben Gottes Maßstäbe nicht anerkennen, schaden wir damit nicht Gott. Gott ist allmächtig, sondern wir schaden uns selber. Und wir lehnen ab, dass Gottes Maßstäbe für uns gelten und können damit gar nicht zur Umkehr, zur Buße kommen. Denn, zur Sündenvergebung, denn um Vergebung der Sünde zu erhalten, muss man erst erkennen, ich genüge Gottes Maßstäben nicht. Dafür muss ich natürlich annehmen. Und Gottes Maßstab ist nicht, dass er uns mit unseren Nachbarn vergleicht oder mit sonst irgendjemand, sondern Gottes Maßstab ist, dass er uns mit seiner Vollkommenheit vergleicht. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, heißt es in Matthäus 5. Wenn wir das nicht anerkennen, Gottes Maßstäbe nicht anerkennen, können wir gar nicht zur Vergebung der Sünde kommen, weil wir gar nicht merken, dass wir Sünder sind und Gott brauchen. Wer also diesen Schritt, dass er Gottes Maßstäbe anerkennt, die Taufe zur Buße, nicht selber vollzieht, nicht selber gedanklich vollzieht, meint Jesus Christus, meint das Opfer, das Gott in ihm gebracht hat, gar nicht zu brauchen und kann gar nicht zur Vergebung der Sünden kommen. Es ist unmöglich. Das ist das, was Johannes jetzt in dem Evangelium uns lehren will. Johannes der Täufer sagt weiterhin auf die Frage, warum machst du das? Johannes 1, Vers 26.
Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt und der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen.
Auch wieder ein bisschen seltsam. Einer ist, der vor mir war und nach mir kommt. Wie passt das? Das ist Gott. Der Gott gewordene Mensch, Jesus Christus. Nein, der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus. So rum. Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser. Das, was ich hier tue, ist die Taufe zur Buße. Das ist der erste Schritt. Ihr müsst Gottes Maßstab anerkennen. Und dann wird Jesus Christus kommen, wenn ihr ihn erkennt. Er ist das, derjenige, der euch mit Gott versöhnen kann, der euch helfen kann, der in euch wirkt, dass ihr die Maßstäbe Gottes erfüllt, der für euch diesen Maßstab erfüllt hat. Aus anderen Stellen wissen wir, es wird nicht hier gesagt, dass Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, er aber wird euch mit Geist, mit Heiligen Geist taufen. Das ist die Versöhnung mit Gott. Gott kann in Menschen nur wohnen, wenn sie gereinigt sind, wenn sie heilig gemacht worden sind. Der heilige Gott, wir haben das schon bei der Stiftshütte gesehen, Gott kann nicht unter Sündern wohnen, er kann nur in heiligen, gereinigten, geheiligten Menschen wohnen. Und das kann erst durch Sündenvergebung geschehen. Wir brauchen Jesus Christus, um uns zu reinigen, damit er durch seinen Geist in uns wohnen kann. Jesus ist der einzige Weg, wirkliche Vergebung zu wirken und zuzurechnen, damit wir ewig mit Gott versöhnt sind und Gott durch seinen Geist in uns wohnt. Nun noch eine Frage. Ist es möglich, heute diese Taufe der Buße oder die Taufe auf Jesus zu vollziehen? Können wir das in dem Sinne, wie die Israeliten, die Menschen zu der Zeit in Israel des Tarets konnten? Offensichtlich nicht. Johannes ist gestorben und wir sind hier in Lang und nicht in Israel. Wir können wieder uns zu Johannes begeben und die Taufe der Buße vollziehen. Und wir können auch nicht zu Jesus als Person, als Mensch gehen, um diese Taufe zu vollziehen. Es geht bei der Taufe um das Anerkennen, das öffentliche Anerkennen. Ich stelle mich zu einer Lehre, die derjenige verkündigt. Taufe des Johannes war zur Buße. Ich muss Gottes Maßstäbe anerkennen. Kann ich heute nicht mehr in der Taufe auf Johannes tun, aber ich kann es gedanklich für mich tun und auch natürlich da außen hin bekunden. Ja, ich nehme die Maßstäbe Gottes an. Kann ich die Taufe, die Jesus dann später vollzieht, heute nachmachen? Kann ich auch nicht. Jesus lebt zwar, aber nicht mehr als Person hier auf der Erde, sondern als Geist im Himmel, als Person zur Rechten Gottes, nicht mehr hier auf der Erde. Also, auch diese Taufe kann ich nicht mehr nachvollziehen oder nicht mehr machen. Das, was das Neue Testament uns als Taufe, als Aufforderung gibt, ist das öffentliche Bekenntnis, dass ich mit Christus gestorben bin und für ihn lebe. Das ist etwas anderes als die Taufe des Johannes. Es ist auch etwas als die Taufe, die Jesus vollzogen hat. Es ist eine Aufforderung Gottes. Nicht die Taufhandlung vergeht Sünden, sondern das Opfer Jesu Christi, das Glauben, das Vertrauen auf dieses Opfer vergibt Sünden, weil Jesus sie bezahlt hat. Noch eine andere Sache. Jesus kommt zu Johannes und lässt sich auch taufen mit dieser Taufe von Johannes. Ist es ein Eingeständnis von Sünde oder gar Vergebung der Sünde? Haben wir gesagt, nein, kann es nicht sein. Jesus lässt sich taufen mit dieser Taufe des Johannes, um damit öffentlich zu bezeugen, ich nehme Gottes Maßstäbe an. Ich stelle mich darunter. Und das sagt er auch durch diese Handlung der Taufe. Es war sinnlos, er selbst hat nie gesündigt und er brauchte auch keine Vergebung, weil er sinnlos war. Taufe kann das nicht bewirken, soll das auch nicht bewirken. Taufe des Johannes, Taufe zur Buße, Anerkennung der Maßstäbe Gottes. Die Frage an dich, erkennst du die Maßstäbe Gottes für dein Leben an? Allgemein für diese Welt, konkret für dein Leben? Erkennst du die Maßstäbe Gottes für dein Leben an? Amen.